Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel am Freitag zu oben, das sind unsere Themen. Ein Windkraftwerk in der Region, nicht undenkbar, aber der Weg dorthin ist noch weit. Sinken die Arbeitslosen in den beiden Basel? Dafür sinken die Arbeitslosenzahlen in den beiden Basel dafür wieder mehr offene Stellen. Und der letzte Tandemgast in der Herbstferien 2010?
Doris Walter.
Doris Walter ist Armeeangehörige und Präsidentin von der Offiziersgesellschaft bei der Basel. Sie ist unser Tandemgast. Doris Walter, wie redet man Sie militärisch korrekt an?
Oberst Walter.
Oberst Walter. Und wie soll ich sagen?
Frau Walter.
Frau Walter. Manche werden es langweilig finden, die meisten wird es freuen, wie die ganze Woche wird es auch morgen nach dem Hochnebel wieder sonnig. So viel die Kurzprognose vom Wetter. Am Mikrofon Peter Pollack. Die industriellen Werke Basel IWB haben Pläne für ein Windkraftwerk in der Region, und zwar zwischen Klein-Lützelburg und Röschens auf dem Chall. Bis die Windräder dort auf dem Hügel gebaut werden, sind aber noch viele Fragen offen. Die Frage soll eine Machbarkeitsstudie abklären. Dass man einen Windpark auf dem Chall andenkt, ist aber nur ein kleiner Teil von einer längerfristigen Strategie von den IWB. Marlène Sandrin.
Wenn alles gut geht für die IWB und die Windräder alle Hürden überwinden, dann steht in rund 7 Jahren auf dem Hügel bei Röschens Burg und Kleilützle Windpark. Dass aber in den nächsten Jahren weitere Windräder auf Baselbieter Hügel wie Pilz aus dem Boden schiessen, das ist auf keinen Fall anzunehmen. Denn in ihrer langfristigen Strategie zeigt sich klar, nur der kleinste Teil von deren Energie, die die IWB mit alternativen Technologien will herstellen, wird hier in der Region und überhaupt hier in der Schweiz produziert. Das langfristige Ziel ist nämlich, ein Viertel von der ganzen Energie, die Basel in einem Jahr braucht, mit erneuerbaren Energien zu produzieren. Und dazu ist die Schweiz zu klein, zu wenig windig und zu wenig sonnig. Um also die längerfristigen Pläne der IWB zu verstehen, müssen wir einen Blick auf die Europakarte werfen. Wir beugen uns über die Karte mit dem Bernhard Brodbeck von der IWB-Geschäftsleitung. Die IWB wird rund um die Schweiz in Energieanlagen investieren. Am wichtigsten sind vor allem der Norden von Deutschland und der Süden von Spanien.
Es ist naheliegend, dass man natürlich in den südlichen Ländern primär Sonnenkraftwerke verfolgt, deshalb sind wir ja auch beteiligt am Solarthermiekraftwerk in Murcia zusammen mit der EBL, wo im Bau sich befindet. Und Wind onshore kann in allen angrenzenden Ländern sein. Wind offshore wird schwergewichtig im deutschen Einflussgebiet sein, vorwiegend Nordostsee.
Dort beteiligt sich die IWB an einem Windpark im Meer. Und Windpark sind der zentrale Baustein in den langfristigen Zielen der IWB. Sie setzen nämlich in viel grösserem Ausmaß auf Windenergie aus dem Norden als auf Sonnenenergie aus dem Süden. Die IWB will nicht nur auf die Europakarte setzen. Sie wollen auch hier in der Region und grundsätzlich in der Schweiz mehr Energie aus erneuerbaren Quellen gewinnen, sagt Bernhard Brodbeck.
Es ist sicherlich aus betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Sicht interessant, wenn man die Projekte in der Schweiz realisieren kann, in einem grossen Ausmaß, dass also auch die Wertschöpfung natürlich in der Schweiz bleibt. Damit verbunden sind sicher auch Arbeitsplätze. Und von dem her streben wir an, einen grossen Teil in der Schweiz, aber natürlich auch in der Region zu machen, denn es ist ja Energie letztlich auch für die Region respektive für die Stadt Basel.
In grossem Ausmaß für die Schweiz, die vergleichsweise sehr klein ist im Verhältnis zu den Gesamtausbauplänen der IWB.
Marlène Sandrin. Doris Walter, Sie wohnen in Frankendorf. Wenn sich jetzt dort die Frage nach diesen Windrädern in einem Windpark stellen würde, würden Sie da dagegen auf Barrikaden steigen oder fänden Sie das gut?
Also ich weiss im Prinzip noch nicht, wie laut das wäre, die Geräusche. Aber wenn man immer von der alternativen Energie redet, dann sollte man auch bereit sein, da Kompromisse zu schliessen. Und wenn es wirklich geräuschlich zu laut wäre, dann müsste ich halt umziehen.
Und wenn es so ein bisschen summen, man hört die Windräder, die machen so ein bisschen summen, nicht den richtigen Lärm, aber so eine konstante, das wäre noch etwas, wo Sie würden...
Also ich glaube, Autobahngeräusche oder solche Sachen, die tut man mit der Zeit auch ignorieren.
Das sagt unsere Tandemgast Doris Walter. Und vor dem Gespräch mit ihr noch die beiden Meldungen hier. In der Beide Basel hat die Arbeitslosigkeit im September abgenommen. Im Kanton Basel-Stadt sind Ende Monat rund 3'000 Menschen als arbeitslos registriert gewesen. Das sind 10 weniger als im August. Im Kanton Basel-Land ist die Zahl der Arbeitslosen um 95 auf rund 4'500 gesunken. Das teilt das Staatssekretariat für Wirtschaft mit. Die Arbeitslosenquote liegt in Basel-Stadt unverändert bei 3,9%. In Basel-Biet ist sie um 0,1 Punkt auf 3,3% zurückgegangen. Die Zahl der offenen Stellen hat in beiden Kantonen leicht zugenommen. Durch die Basler Polizei ist gestern ein Raser in die Fänge geraten, der am gleichen oben schon im Aargau gestoppt worden ist. Der 47-jährige Mann ist mit Tempo 160 von der Polizei auf der Autobahn A2 bei Stein gestoppt worden. Er hat den Fahrzeugausweis an Ort und Stelle müssen abgeben. Das hat ihn aber nicht daran gehindert, später am Oben auch zu Basel zu schnell fahren. Die Polizei hat ihn hier gestoppt. Er muss jetzt mit einer Anzeige auch wegen Fahren ohne Fahrausweis rechnen. Und jetzt ist es 5 Minuten ab 5:30, bald 6 Minuten ab 5:30. Sie hören das Regionaljournal Basel auf RS1. Wir kommen zu unserem heutigen Tandem-Gast, Doris Walter, Präsidentin von der Offiziersgesellschaft bei der Basel. Doris Walter, Sie sind in Zivil da. Wieso nicht in Uniform?
Das sieht ja niemand. Nein, im Ernst, ich habe bis um 4 Uhr und ich habe ja keinen Marschbefehl. Also ich bin nicht in einer militärischen Funktion da, sondern in einer außerdienstlichen Funktion. Und das ist... Ich bin Milizoffizier und ich gehe einem normalen zivilen Beruf nach und wegen dem sitze ich jetzt hier in Zivil Ihnen gegenüber.
Marschbefehl, beim Radio gibt es höchstens eine Einladung, kein Marschbefehl. Aber bleiben wir doch noch eine Minute oder ein paar kurz bei dieser Uniform, wo Sie seinerzeit sich entschieden haben, in die Armee einzutreten. Haben Sie sich da auf die Uniform gefreut oder ist das ein notwendiges Übel gewesen? Wie wichtig, was für eine Rolle hat die Uniform gespielt?
Also das ist natürlich so, wenn man in so eine Institution eintritt, sei das jetzt Feuerwehr oder Polizei oder Armee oder Pfadi als Kind, dann freust du dich, wenn du auch kannst äußerlich deren Institution also erkennbare Zeichen setzen. Und da habe ich mich auch schon drauf gefreut und bin stolz gewesen, die jetzt zu tragen. Bin ich heute noch.
Für Frauen ist ja das nicht unbedingt, selbstverständlich für Männer vielleicht auch nicht, aber gerade für Frauen, es gibt sicher Frauen, die vielleicht das finden, das passt jetzt gar nicht zu mir, da haben sie gar keine Probleme gehabt.
Also mit der Ausgangsuniform habe ich heute noch Probleme, die ist einfach steif und nicht so bequem, aber mit dem Tarnanzug ist das kein Problem, da hat eine Haufen Taschen.
Sie haben sich vor 27 Jahren ausheben lassen als Motorradfahrerin. Ist eigentlich eine Armeekarriere schon in der Schule? Ist das schon Ihr Ziel? Sie haben immer gewusst, ich gehe mal in die Schweizer Armee.
Nein, das ist eigentlich erst entstanden, als ich meinen ehemaligen Mann kennengelernt habe. Er war am Abverdienen als Offizier. Und dann bin ich am Besuchstag gegangen und habe dort gesehen, die Damen im Jeep rumfahren. Und das hat mich so fasziniert, dass ich das auch machen wollte. Und dann habe ich mich gemeldet.
Also die Damen im Jeep, das hat sie irgendwie...
Das sind noch FHD-Fahrerinnen gewesen, ja.
Ja. Und wieso als Motorradfahrerin? Das ist jetzt auch nicht unbedingt gerade so eine weibliche Domäne, oder?
Also nicht Motorrad, Motorfahrerin.
Motorfahrerin, ja. Entschuldigung.
Ja. Nein, ich wollte ganz einfach etwas machen, was ich nicht sonst mache. Also keine Büroarbeit oder Gesundheitswesen hat mich auch nicht so fasziniert. Ich wollte Motorfahrer werden, auch im Hinblick darauf, dass man immer sagt, Frauen können keine Radwechsel machen oder Schneeketten aufziehen. Wegen dem war das eigentlich primär gewesen.
Man hört doch ein bisschen raus, dass Sie haben auch beweisen wollten, Frauen können das auch. Ist das auch eine der Beweggründe gewesen, um so zu zeigen, es sind nicht nur Männer? Wo?
Das ist eine grosse Bewegung gewesen, dass ich nicht nur im 71 haben wir Frauen ja das Stimmrecht bekommen. Ich wollte nicht nur etwas fordern, sondern ich wollte auch etwas beitragen, etwas leisten.
Sie haben gesagt, ein Grund, warum Sie in der Armee gegangen sind, ist Ihr ehemaliger Mann gewesen. Wie hat denn Ihr weiteres Umfeld, Ihre Familie darauf reagiert, dass Sie davon gesagt haben, ich bin jetzt in der Armee?
Da hat es eigentlich und gibt es eigentlich auch heute noch, zwar heute weniger, aber dort hat es nur schwarz oder weiß gegeben, keine Grauschattierung. Also entweder, oh toll, lässig, dass du das machst, oder jetzt spinnt sie.
Und dass Sie sagen, das ist heute auch noch so? Also wenn Sie heute
nicht mehr so fest, aber doch auch.
Und wie erklären Sie sich das, dass man da, löst das einfach so Emotionen aus, die Armee, dass man da nur schwarz oder weiß reagiert?
Nein, ich weiss nicht, wenn man als Frau sagt, wenn wir im Militärdienst sind, halt vielleicht noch die Vorurteile da, oh, das ist ein Mannweib oder das ist eine selbstsichere, emanzipierte Frau, eine starke Frau, und dann weiss ich halt nicht, das tut vielleicht Ängste erzeugen. die nicht nötig sind.
Mannweib, das ist gerade ein gutes Stichwort. Sie haben ja, was Sie eintreten, sind ja, der Ausdruck ist schon gefallen, der FHD, der Frauenhilfdienst, hat das geheissen. Das ist in meiner Jugend, ich bin schon in einem gewissen Alter, ist das so eine Institution gewesen, wo man sich hätte können daran abarbeiten, dass man Witzli drüber machen, Frauen in Uniform und so weiter. Haben Sie das auch gespürt? Haben Sie das nicht verstanden? Das sind ja so die.
Also der FHD ist ja der Hilfsstatus, also HD, der HD-Soldat Läppli, da hat man ja drüber gelachen.
Da hat man auch drüber gelachen.
Und der FHD ist nach dem Krieg in den 40er Jahren eingeführt worden eigentlich, und dort haben sich 20'000 Frauen da, also sind beitreten und haben über 3,6 Millionen Dienstwege geleistet. Also das ist eine enorme Anzahl. Und das ist halt einfach rechtlich, mit auch rechtlich nicht anders möglich gewesen. Und dann eigentlich erst stufenweise im 86 ist dann zum MFD, militärischer Frauendienst, geworden, mit erweiterten Möglichkeiten und freiwilliger Waffentragung. Und eigentlich erst jetzt im 04 mit der neuen Schweizer Armee ist eigentlich alles gleich. Gleiche Rechte und Pflichten.
Eben, heute ist das gleich, aber damals war das nicht gewesen. Also der FHD und auch noch der MFD, da hat man das, also jetzt für Nicht-Militär-Angehörige oder Experten, hat man das so quasi, ja, die Frauen sind so die Hilfstruppen der Männer, heute sagen sie es gleich. Haben Sie das auch so wahrgenommen?
Nein, ich eigentlich nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen die Art und Weise von der Frau selber, wie sie sich gibt. Man darf natürlich nicht dünnhütig sein, das ist richtig, weil man hat doch einen Schritt in eine Männerdomäne hineingemacht, wo, ja, da muss, das ist wie eine, ich sage, da darf man nicht revolutionsmässig vorgehen, sondern evolutionsmässig.
Aber Ihr Dienst ist nicht immer genau gleich wie der von den Männern, oder?
Doch.
Haben Sie immer genau das Gleiche gemacht?
Ja, ja. Mit den Möglichkeiten, die ich ausgebildet worden bin und die ich können habe, habe ich das Gleiche gemacht, ja.
Also jetzt als Motorfahrerin ist das genau gleich, da hat man nicht irgendwie...
Und dann mit der Weiterbildung zum Unteroffizier, Offizier, ist dann, habe ich das Glück gehabt, dann im 92 eigentlich alles genau gleich zu machen wie die Männer.
Ihre militärische Karriere als jetzt Frau Oberst, kann die eigentlich noch weitergehen? Können Sie noch weiter aufsteigen?
Also ich persönlich nicht, weil für einen höheren Stabsoffizier ab Brigadier müsste man Generalstabsausbildung haben und die habe ich nicht, aber für andere Frauen, es gibt zum Beispiel eine, die ist Oberst im Generalstab, das könnte durchaus möglich sein.
Ihre berufliche Karriere, wenn wir die noch anschauen, Sie sind Kaufmann, Sie haben das Kaffee gemacht, die haben Sie in einige Verwaltungsjobs geführt, Gemeinds- und Schulverwaltungen. Da ist man eher in einem Team eingebunden eigentlich, aber als Frau Oberst muss man Befehl geben. Ist das eine Diskrepanz, die Sie gut gefunden haben, oder wie sind Sie mit dem umgegangen?
Also ich feiere gern, aber es ist nicht das, was ich auch jetzt mache im Beruf. Ich tue nicht unbedingt feiern. Ich bin so im Backoffice und ziehe Pfaden und organisiere, aber ich habe mit dem Feiern kein Problem gehabt, weil ich gern feiere. Ich tue gern mit Menschen zusammenarbeiten und egal, ob man Chef ist oder Mitarbeiter, man kann nur im Team etwas erreichen.
Wenn Sie einen Job in der Privatwirtschaft gehabt hätten oder vielleicht haben Sie es gehabt, wäre das hinderlich gewesen für Ihre militärische Karriere?
Ich habe zwei Arbeitsstellen indirekt verloren wegen Militär. Aber da muss ich dann sagen, das war jedes Mal auch ein Schritt führen für mich, um mich weiterzuentwickeln.
Und haben Sie sich einfach dann gesagt, okay, also das ist gesehen, Privatwirtschaft, das ist, da geht es nicht weiter, ich konzentriere mich jetzt auf meine militärische Karriere?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Für mich ist es eigentlich egal, ob ich in der Privatwirtschaft arbeite oder jetzt eine staatliche, in einer kantonalen Verwaltung arbeite, weil die Arbeit, die muss man gleich machen und ich fühle mich wohl. Ich werde auch hier gefordert. Das ist ein bisschen auch so ein Vorurteil, dass man im Kanton nicht mehr arbeiten muss. Aber nein, ich muss auch hier meine Arbeit machen, wenn ich im Dienst bin. Muss ich es halt am Wochenende machen oder zu oben.
Man muss vielleicht sagen, jetzt arbeiten Sie im Amt für Militär- und Bevölkerungsschutz in Liestal. Dort sind Sie Leiterin zentrale Dienst. Tönt aber schon eigentlich, das ist so das Ideal eigentlich zu Ihrem militärischen Job, oder stellt man sich das falsch vor?
Also während dem Job habe ich eigentlich nichts mit dem Militär zu tun. Ich bin verantwortlich für das Personal, für die Finanzen, für die Öffentlichkeitsarbeit und für die Lehrlingsausbildung. Also da ist jetzt eigentlich nichts Militärisches dabei. Aber ich bin natürlich in einem Umfeld, wo man auch so den militärischen Spruch vielleicht besser versteht. Also von dem her... Vielleicht ja.
Doris Walter, Sie sind unsere Tandemgast. Sie sind Armeeangehörige und Präsidentin von der Offiziersgesellschaft. Auf die würde ich jetzt gerne kommen, aber jetzt machen wir hier eine Zäsur und hören mal in die CD rein, die Sie uns mitgebracht haben. Sie haben gesagt, es ist keine Militärmusik. hören wir mal und reden noch kurz darüber, was wir da hören.
Day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain. The sweet, I face the pain, I rise and fall, yet through it all, this much remains.
Sanftes Stück One Moment in Time von der Whitney Houston. Das ist jetzt alles andere wie militärisch. Wieso haben Sie uns die CD mitgebracht oder das Stück mitgebracht?
Das ist mein absolutes Lieblingslied von der Whitney Houston, weil ich finde, das passt einfach zu mir als Person und zu meinem Leben. Und wenn ich das Lied los, dann kommt alles wieder rauf, was ich erlebt habe, vor allem auch das letzte Jahr.
Und das, wenn Sie das schon sagen, wollen, das vielleicht kurz ansprechen, was ist das gewesen, letztes Jahr, was
ich
Sie erlebt haben?
Das letzte Jahr habe ich es im HP Kerkeling gleich gemacht und war dann mal weg.
Das heisst, Sie sind auf dem
Jakobsweg
gewesen. Und wie ist das gewesen?
Das Beste gewesen, was ich je in meinem Leben gemacht habe.
Und wie lange sind Sie da unterwegs gewesen?
35 Tage bin ich gelaufen und im Ganzen 7 Wochen weg gewesen.
Und hat nicht Ihre militärische Ausbildung oder Ihr Training hat nicht ein bisschen geholfen, oder?
Ja, sehr, mit dem Anpassen und mit dem logischen Denken. Vor allem am ersten Tag, da habe ich verlaufen.
Doris Walter, kommen wir zurück wieder auf einen Grund, warum Sie auch da sind. Sie sind seit 2008 Präsidentin von der Offiziersgesellschaft bei der Basel. Da hat es zwar ein paar Frauen dabei, haben Sie mir gesagt, aber das sind vor allem Männer, wie viel?
Rund 1200.
Rund 1200. Auch hier wieder eine Frau in einer ausgesprochenen Männerdomäne. Wie gehen Sie mit dem um?
Ich könnte jetzt an Anlehnung von der Tamara Wernli sagen, ich bin die Offiziersmutter. Ich gehe mit dem völlig unverkrampft um. Das ist überhaupt kein Problem.
Man muss ja sagen, die Basler Offiziersgesellschaft hat, bevor es die Vereinigung gegeben hat zwischen den beiden Offiziersgesellschaften, im 2003 schon mal eine Frau als Präsidentin gehabt, Frau Major Silvia Riesler. Ist das für Sie ein Zufall, dass das jetzt gerade zwei Frauen sind? Gut, Sie sind jetzt vom grösseren Verein, aber gleich.
Das zeugt vom Frauenpower in der Nordwestregion, in der Nordwestschweiz.
Was ist eigentlich Ihre Aufgabe als Präsidentin von der Offiziersgesellschaft? Was macht die Offiziersgesellschaft?
Die Offiziersgesellschaft hat die Statuten und dort im Zweckartikel steht Engagement für die Sicherheitspolitik im Allgemeinen, in unserer Region im Besonderen. Und das heisst konkret Kontakt auch mit den Politikern, dass Politiker unsere Anliegen, unsere Sorgen als Milizoffizier mitbekommen, was sie können dann transferieren ins Bundeshaus oder sollten transferieren. Dann machen wir verschiedene Informationsanlässe. Das letzte Jahr zum Beispiel der Herr Seiler vom Bundesnachrichtendienst. Dann haben wir Ausbildungsanlässe, vor allem Schiessanlässe für die jungen Offiziere, die Lieutenants. Und dann natürlich auch noch die Pflege der Kameradschaft.
Pflege der Kameradschaft. Ja. Sie sagen, auch eine politische Aufgabe hat man heute. Das nimmt man ja auch wahr jetzt im Moment mit der ganzen Armeedebatte. Da kommen wir vielleicht noch kurz drauf. Sie sind Nachfolger in Ihrem Amt von Peter Mallermann. Und der ist ja politisch ziemlich profiliert, ist Nationalrat. Ist das für Sie nicht schwierig gewesen, wo politisch sicher nicht so profiliert sind? Sind das nicht sehr grosse Fußstapfen, wo Sie da reingetreten sind?
Also ich denke, ich habe die Fußstapfen ausgefüllt. Ich bin sicher nicht besser als der Peter Mallermann, aber ich mache es anders, auf meine Art. Peter hat es auf seine Art gemacht. Und ich habe eine Strategiegruppe. Und wenn wir uns sicherheitspolitisch äußern, dann tue ich einerseits mit dieser Strategiegruppe zusammensitzen, wo wir dann auch unsere Sicherheitspolitiker können kontaktieren. Da ist der Peter Malama einer davon, weil er ist ja im Nationalrat und der Sicherheitspolitischen Kommission. Und auf der anderen Seite haben wir noch die Schweizerische Offiziersgesellschaft, wo wir ja angeschlossen sind als Kantonalverband, Kantonalsektion, wo dort das gesamtschweizerische Sprachrohr ist.
Der Peter Malama ist bekannt als starke Persönlichkeit. Schwätzt er Ihnen noch drin? Gibt es noch Kontakt? Oder tun Sie ihn manchmal sogar noch kontaktieren? Oder hat er sich da ganz abgenabelt?
Nein, der Peter Malama, also entweder wenn ich etwas habe, rufe ich ihn an, weil er hat natürlich auch politische Kontakt und so. Dann kann ich ihn auch fragen, du, an wer soll ich mich wenden oder so. Also das sind sehr wertvolle Tipps und das nennt man ja auch Netzwerk, oder?
Ich habe es gesagt, seit 2003 ist die Offiziersgesellschaft, also ist eine Offiziersgesellschaft, sind die zusammen. Der Landkanton, vor allem der obere Kanton, als Teil gilt eher als militärfreundlich, sind vielleicht ein bisschen Klischee, aber nicht so, in der Stadt ist man eher ein bisschen militärkritisch. Merken Sie den Mentalitätsunterschied auch innerhalb von der Offiziersgesellschaft?
Ich merke ihn insofern, wir machen die Generalversammlung jedes Jahr einmal im Stadtkanton, einmal im Landkanton. Und dann ist die Teilnehmerzahl, respektive die Herkunft der Mitglieder, halt mehr Baselbiet oder mehr Baselstadt. Also das merkt man. Aber sonst eigentlich nicht, weil wir sind ja im Sinne der Sache für eine Sache.
Also da gibt es die berühmte Unité de Doctrine.
Genau.
Ja. Vielleicht in dem Zusammenhang noch ein lustiges Aperçu. Sie sind als Präsidentin von der Offiziersgesellschaft bei der Basel, sind Sie die Chefin oder die Vorgesetzte von Markus Müller, der ist Vizepräsident, der ist aber andererseits Ihre Chef im Amt für Militär- und Bevölkerungsschutz. Wie geht das? Wie gehen Sie mit dem um?
Auch unverkrampft, weil wenn er zu mir ins Büro kommt, dann frage ich ihn immer, in welcher Funktion kommst du oder in welcher Rolle. Und dann ist es klar. Und in 99% der Fälle kommt er geschäftlich und nicht verbandsmässig.
Doris Walter, gehen wir einen Schritt weiter. Diese Woche ist das Basler Panzerbataillon 25 verabschiedet worden im Basler Rothaus. Das wird Ende Jahr aufgelöst. Das Basler Bataillon, Panzerbataillon, wie identitätsstiftend ist so eine Gruppierung, sage ich jetzt mal, für eine Region? Wie muss man sich das vorstellen?
Also mit der neuen Armee sind ja die kantonalen Truppen nicht mehr so, wie sie vorher mit der Armee 61 waren. Das heisst, das sind sogenannte Götti-Bataillone, wo jeder Kanton eine gewisse Anzahl Götti-Bataillone hat. Und die Verankerung, die Minimalverankerung, die das eigentlich noch mit sich bringt, die finde ich sehr wertvoll, weil doch auch die Bevölkerung, wenn das Götti-Bataillon hier in der Region ist, die Bevölkerung kann Anteil nehmen und dann der Sohn, der Papi sieht. Oder auch die politische Seite, wenn die Regierungsräte eingeladen werden zu den sogenannten Besuchstagen, sehen sie es doch 1:1 und können sich ein besseres Bild machen, als wenn sie es nur erzählt bekommen. Also ich finde die Verankerung vor allem in unserer Milizarmee sehr wichtig. Und vor allem ist auch, da sage ich jetzt etwas in eigener Sache, also vom Geschäft, auch der Waffenplatz in Liestal, das ist sehr wichtig, dass der erhalten bleibt.
Es ist vieles in Bewegung in der Armee. Im Moment kann man viel lesen, hören. Was haben Sie das Gefühl, wo läuft das an? Man hat ein bisschen das Gefühl, es ist eben gerade im Mouli-Mour entweder Armee abschaffen oder irgendwie schauen, dass die Armee halbwegs überlebt in diesem Europa. Was haben Sie für ein Gefühl?
Also es ist ganz wichtig, dass die Milizarmee erhalten bleibt, weil das ist das einzige Instrument bei uns in der Sicherheitspolitik, wo eigentlich seit 160 Jahren die Sicherheit von unserem Land garantiert. Stabilität, Föderalismus, Demokratie und die Milizarmee. Miliz heisst ja, jeder engagiert sich und das ist auch ein grosses Erfolgsrezept. Und ich finde es eigentlich nicht gut, wenn die Politik das Wie vorgibt. Die Politik ist die Strategie und sollte das Was vorgeben. Und der Departementsvorsteher, sprich die Armee Führung, sollte dann das Wie von dem Was umsetzen. Und darum finde ich es auch relativ gefährlich, wenn in diesem Armeebericht schon mit Zahlen von der Grösse
also
der Armee...
20'000 so hat man können... Also
ja, oder 80'000 operiert, weil sie sollten sagen, was sie wollen, was das Volk will an Sicherheit und dann die finanziellen Leitplanken geben und dann das Wie muss dann umgesetzt werden von der unteren Stufe.
Aber wenn man schaut, in Europa gibt es ja mittlerweile wenig Milizarmeen. Die sind, man hat das Gefühl, die sind ganz klar auf dem Rückzug. Jetzt überlegt ja Deutschland auch, gut, Deutschland ist ein grosses Land, aber überlegt auch Berufsarmee. Haben wir da noch eine Zukunft als Milizarmee?
Also Deutschland hat ja nie die gleiche Milizarmee gehabt, wie wir das haben. Und was jetzt da zu Gutenberg antönt, ich weiß nicht, was das anführt. Die Woche ist ja, glaube ich, in der Zeitung gestanden, Verteidigungsarmee nur noch als Miettruppe. Also ich weiß nicht, ob das gut ist.
Wenn wir etwas anderes ansprechen, Doris Walter. Wir sind uns einmal am Basel Tattoo begegnet, oder einem von der Basel Tattoo, das grosse Militärfestival. Das ist ja immer ausverkauft, wird immer grösser. Jetzt wird man schon damit grosse Begeisterung für die Militärmusik. Andererseits, ich habe es schon angesprochen, in Basel ist doch eine gewisse Armeekritik. Im linken Basel ist man ein bisschen armeekritisch. Sehen Sie da einen Widerspruch drin, in dem Verhalten?
Ich weiss nicht, ob es ein Widerspruch ist, aber das Military Tattoo von Basel ist ja nach Edinburgh das zweitgrösste, glaube weltweit. Und es ist das ja zum fünften Mal durchgeführt worden und für mich bedeutet das einfach, dass die Leute, die das schauen gehen, und da gehöre ich auch dazu, sind fasziniert von einerseits von der Disziplin, von den Teilnehmern, fasziniert von der Musik auch, die sie bringen und auch fasziniert von der ganzen Atmosphäre und von der Kulisse. Und ich glaube, das macht es aus. Das hat vielleicht weniger mit dem Militär zu tun. Natürlich, es ist ein Military-Tattoo, aber einfach das Ganzheitliche ist das, was fasziniert und was die Leute einfach wollen.
Aber ist das denn so ein bisschen l'art pour l'art? Also man nimmt das zur Kenntnis, das ist das schöne Formationen, die sehr diszipliniert sind, aber eigentlich, dass die auch schiessen könnten, blendet man das aus? Oder wie sehen Sie das?
Nein, weil die Formationen, die zum Beispiel von Deutschland oder von England oder von Dänemark oder Schweden kommen, dort wird ja das auch gesagt, dass das die Musikformationen sind, wo auch die eigenen Truppen, aber auch die Fremden im Land, wo sie sind, an der Stange halten sollen und dann ein paar schöne Stunden geben mit der Musik. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, weil Musik verbindet. Und Musik mit dem Militär zusammen, das verbindet eben auch.
Das sagt Doris Walter. Sie ist unsere Tandemgast gewesen, heute Präsidentin von der Offiziersgesellschaft bei der Basel. Und damit ist es genau 6:03, hier die Zusammenfassung von der Sendung. Wenn für die IWB alles gut geht und dann steht auf dem Kall zwischen Klein-Lützelburg und Röschens in rund 7 Jahren ein Windpark. Mehr Strom aus erneuerbaren Energien, das ist die längerfristige Strategie von der IWB. In Zukunft soll ein Viertel vom ganzen Strom, den Basel verbraucht, aus erneuerbaren Energien kommen. Das heisst aber nicht, dass bald auf jedem Baselbieter Hügel Windräder stehen. In den beiden Basel hat die Arbeitslosigkeit im September abgenommen. Im Kanton Basel-Stadt sind Ende Monat rund 3'000 Menschen als arbeitslos registriert gewesen. In Basel-Land ist die Zahl der Arbeitslosen auf rund 4'500 gesunken. Die Zahl der offenen Stellen hat in beiden Kantonen leicht zugenommen. Und jetzt zu der Wetterprognose mit dem Thomas Kleiber von SF Meteo.
Morgen Morgen zuerst an paar Orten Nebel oder Hochnebel. In der Stadt Basel dürfte es wahrscheinlich zuerst eine Person sein. Dann dreht der Wind und bringt vermutlich ein paar Hochnebelfelder von der Riebeni nach Basel hin. Aber insgesamt ist es morgen doch meistens sonnig. Die Temperaturen gehen heute Nacht auf etwa 11 Grad zurück und morgen Nachmittag gibt es sowohl in der Stadt wie auf dem Land etwa 18 Grad. Auf den Sonntag ändert sich nicht viel, es ist meistens sonnig, aber etwa die dreht den Biesen ein paar Hochnebelfelder bis ins Baselbiet hin. Es wird auch ein bisschen kühler mit etwa 17 Grad am Nachmittag.
So wie die Sendungen vom Regionaljournal Basel am Freitag, 8. Oktober. Montagmittag hören Sie das.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Die Sendung morgen mit diesen Themen. Wegen dem VCS wird das Parkieren alles wird teurer. Das behauptet Migros Bern, wo ihre Parkgebühren hat müssen erhöhen. Ist die Schweiz tatsächlich unter der Fuchtel vom VCS? Der Kanton Aargau will neue Schulgebäude kaufen, statt sie mieten. Gegen diese Idee wehrt sich der heutige Vermieter mit einem Referendum. Darf er das, obwohl es um seine eigenen Interessen geht? St. Gallen lockt die Olma, die Landwirtschaftsmesse mit Kie, Bio-Öpfel und Brotwürst. Aber der wahre Lockruf geht nicht etwa von den Grillmeister aus, sondern von den Säuli. Was um alles in der Welt macht ein Säulirennen so attraktiv?
Morgen Mittag nach den 12 Nachrichten regional diagonal.
Das nächste Regionaljournal Basel, das gehören Sie wie gewohnt morgens oben um 17:30. Mein Name ist Peter Polak.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.